Ich stelle mir oft folgendes Szenario vor. Mitten im Flug laufe ich zum Notausgang und betätige den roten Hebel. Die Tür der Boeing geht auf und es wird extrem laut. Der Wind bläst mir ins Gesicht. Trotzdem gelingt es mir wie durch ein Wunder, die Notrutsche durch selbstbewusstes und beherztes Ziehen zu aktivieren. Anschließend entledige ich mich meines Blazers, unter dem ich einen Fallschirm trage. Ich drehe mich noch ein letztes Mal zu den Passagieren um, streiche mir theatralisch die Haare aus dem Gesicht und schicke sie alle, mit einem schelmischen Lachen und funkelnden Augen, zur Hölle. Ein Szenario, das in einer Schublade in meinem Kopf schlummert. Denn die traurige Wahrheit ist, dass ich durch den Gang schlurfe und wie eine gesprungene Schallplatte mit gestellter, honigsüßer Stimme immer wieder frage: Feuchte Tücher? Wet Towelettes? Feuchte Tücher? Es ist meine letzte Gabe vor der Landung. Eine Art Reinigungsritual. Die Gelegenheit für all diese Idioten, sich die Sünden der vergangenen 5 Flugstunden abzuwischen. Gut in den Urlaub zu starten, geschniegelt und sauber. Barmherzig wie ein Priester, der seinen Schäfchen die Hostie auf die Zunge legt, nehme ich jeweils ein Tuch zwischen Daumen und Zeigefinger und überreiche es. Eins für 4C, die heimlich versucht hat, eine zu dampfen. Eins für 13B, der, als ich den Servicewagen vorbeigeschoben habe, absichtlich meinen Po gestreift hat. Eins für 17D, der mich ständig antanzen ließ und mir seinen Becher unter die Nase hielt, als würde der Wodka aus mir herausfließen. Tücher für das Paar auf 26a und 26b mit den orangenen Gesichtern, wahrscheinlich das Resultat eines gemeinsamen Solariumbesuchs, der sie auf die tropische Sonne vorbereiten sollte, das auf die Toilette verschwand, um sich einen Platz im Mile High Club zu sichern. Ein Tuch für 27f, die während der Turbulenzen absichtlich das Anschnallzeichen ignoriert hat. Nachdem sich diese blöde Kuh abgeschnallt hat, ist sie schnell in die Toilette, um sich zu mausern, riss sich den Wollpullover vom Leib und tauschte ihn gegen ein Sommerkleid und Sandalen. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich bei diesem Flug in den Süden dabei war. Diese ganzen Charterflüge, die in meinem Kopf zu einem einzigen geflügelten Albtraum verschmelzen. Und je mehr Jahre vergehen, desto mehr scheinen sich die Urlauber zurückzuentwickeln und lassen mich am Schicksal unserer Spezies zweifeln. Halbwegs normal schien heute nur die Familie in Reihe 8. Mutter, Vater und Tochter, die artig auf einem Etch-a-Sketch auf ihren Knien malte. Eine gewöhnliche Familie ohne Drama, so wie ich sie mag. Aber ich war zu voreilig. Während die Eltern mit Nackenhörnchen um den Hals schliefen, schlich die Kleine mit voller Blase zur Toilette. Da sie besetzt war, von dem orange getünchten Pärchen, kehrte sie an ihren Platz zurück und versuchte, ihre Eltern zu wecken. Doch es war nichts zu machen. Die beiden schliefen tief und fest. Panisch fasste die Kleine unter ihren Sitz zur Rettungsweste und legte sie sich an. Warum auch immer, vermutlich ein Hilferuf. Als sie dann auch noch anfing, die Weste aufzublasen, brannte mir die Sicherung durch. Mit zuckendem Augenlid stürzte ich mich auf Mutter und Vater und schüttelte sie wie eine Packung Tomatensaft. Zu sagen, ich würde meine Berufswahl nicht bereuen, wäre gelogen. Mir tut es noch immer leid, den Ruf nach einem religiösen Leben in meiner Jugend ignoriert zu haben. Diese leise Stimme in mir, die ich leichtfertig überhört habe. Ich wäre sicher eine gute Nonne geworden. Meine Mutter meinte es gut, als sie sagte, ich würde auch so den Menschen auf gewisse Art und Weise helfen, in den Himmel zu kommen. Hätte sie doch nur eine Ahnung davon, was ich in 1000 Metern Höhe alles ertragen muss. Dieses ganze Gerede und all das Zeug, das ich mit einem Lächeln servieren muss. Den Partychaoten, die sich um die Wette ins Koma saufen. Den Frischvermählten, die glauben, sie könnten sich alles erlauben, nur weil sie in den Flitterwochen sind. Den jungen Eltern, die mit Augenringen bis zum Bauchnabel Babys auf ihrem Schoß hüpfen lassen und hoffen, dass eine Woche Cluburlaub die erloschene Libido wieder entfacht. Der geschiedenen Dame auf der Jagd nach jungen Männern, die den Ausschnitt ihres Badeanzugs vor ihrem Tauchlehrer ein Stück tiefer ziehen wird. Dem trübseligen Witwer, der sich auf der Tanzfläche gegen jeden reibt, weil er die Leere in sich füllen will. Der Großfamilie, die sich eigentlich nicht ausstehen kann, mithilfe von reichlich Rum-Cola aber ihr Bestes geben wird. Ich ertrage sie nicht mehr. Wie lange noch bis zur Rente? Meiner letzten Berechnung zufolge muss ich diesen Luftzirkus nur noch 6 Jahre ertragen. Vorausgesetzt, dieser Billiganbieter geht vorher nicht pleite und nagelt seine Flotte zusammen mit meiner Altersvorsorge am Boden fest. Doch bei der ganzen Nörgelei sehe ich auch die Vorteile meines Jobs. Zum Beispiel die Aussicht auf eine Woche Urlaub in der Sonne nach getaner Arbeit, wie die, die mich nebenbei gesagt erwartet, sobald wir gelandet sind. Dennis, der Flugkapitän, gibt mit knisternder Stimme durch, dass der Landeanflug begonnen hat. Dennis ist nicht nur ein Kollege, sondern auch ein langjähriger Freund. Sein nüchterner Ton bei den Durchsagen bringt mich immer zum Schmunzeln. Sobald das Mikro aus ist, ist er der Erste, der Witze über Flugzeugabstürze macht. Ich setze mich auf den Notsitz und schaue durch das Fenster. Unter uns ziehen das ruhige Meer und Palmen vorbei. Als das Fahrwerk ausgefahren wird, führe ich eine Reihe verinnerlichter Rituale aus. Ich richte meinen Seidenschal, trage Lippenstift auf, reibe meine Hände mit Jojoba-Creme ein. Und verborgen vor den Blicken anderer bete ich in meiner Blazertasche einen Bernsteinkranz herunter, ein Geschenk zu meiner Erstkommunion, das mich überall begleitet, wie im Himmel, so auf Erden. Dennis mag ein noch so herausragender Pilot sein, ich überlasse lieber nichts dem Zufall. Bis die Räder endlich den Asphalt berühren, behalte ich die junge Passagierin vor mir im Auge. Sie ist kreidebleich und sucht verzweifelt nach der Kotztüte. Ich halte sie ihr sofort, dank einer Abfolge perfekt abgestimmter Bewegungen, unter das Kinn. Die Reifen treffen auf den Boden, die Passagierin wird nach vorne geworfen und übergibt sich. In der Kabine wird geklatscht und gejubelt. Möge der Urlaub beginnen.
Waldemar. Heiliger Christophorus, mach, dass meine Hände stark und meine Augen wachsam sind. Und dass ich niemandem auf meinem Weg schade. Beschütze mich und beschütze alle, die mir durch jedes Übel und jedes Unheil helfen. Lehre mich, das Gefährt zum Nutzen anderer zu bedienen und die Liebe zur Geschwindigkeit abzuwehren. Führe uns sicher an unser Ziel, so dass ich auf meinem Weg stets freundlich und höflich bin. Amen. Dieses Gebet baumelt eingeschweißt und mit umgeknickten Ecken an meinem Rückspiegel und verdreht sich in jeder Kurve. Das Gefährt, das es schützt, ist ein Golfkart, das keine 40 Kilometer die Stunde schafft. Ich hielt es trotzdem für angebracht, es dem Schutz des heiligen Christophorus, dem Patron aller Autofahrenden, zu unterstellen. Als ich das Gebet aufgehängt habe, haben sich meine Kollegen des Hotel Nuevo Gran Palacio über mich lustig gemacht. »Hey, Biochito, du willst mit deinem Rennwagen doch etwa keinen Crash verursachen? Oder während der 10-sekündigen Fahrt gegen eine Palme donnern?« Natürlich sind meine Wege nicht weit. Von dem kleinen Wachhäuschen am Straßenrand unter dem großen Bogenportal des Hotels bis zum Vorplatz sind es höchstens 800 Meter. Vor dem Häuschen halten die Kleinbusse vom Flughafen gerade so lange, wie es dauert, die neuen Gäste auszuladen. Anschließend verschwinden sie in einer Staubwolke in Richtung weiterer Badeorte entlang der Küste und kehren dann zum Flughafen zurück. Ein immerwährender, endloser Kreis. Die Familie, die ich gerade aufgelesen habe, mag es lieber still. Keinen Smalltalk. Ich hatte es im Laufe der Jahre mit genug Touristen zu tun, um zu wissen, wann ich reden kann und wann ich lieber schweige. Ich begnüge mich damit, auf die Annehmlichkeiten des weitläufigen Hotelkomplexes zu zeigen, den ich wie meine Westentasche kenne, und so sachlich wie höflich zu sagen, da sind die Tenniscourts. Gleich daneben ist die Poollandschaft. Zu Ihrer Rechten sind Minigolf und Riesenschach. Und sehen Sie den Kran da oben auf dem Hügel? Wir bauen gerade einen riesigen, nagelneuen Pavillon mit 200 Luxuszimmern und einem Schwimmbad mit Sauna. Alles nur vom Feinsten. Sie sollten zur Eröffnung wiederkommen. Nächsten Sommer, wenn alles gut geht. Ich betrachte einen Betonmischer in einer Ecke der hochgelegenen, gewaltigen Baustelle. Seine Mischtrommel dreht sich langsam wie die Erde, trostlos um die eigene Achse. Plötzlich entleert sie eine breiige Betonlava in eine Schubkarre, um die eine Handvoll Arbeiter steht. Über ihren sonnengebräunten Gesichtern wackeln Helme hin und her, drei Nummern zu groß und aus billigem Plastik. Ich kenne einige davon, wir winken uns zu. Ich blicke im Rückspiegel zur Mutter. Eine hübsche Rothaarige mit blasser Haut, üppig, um die 40. Sie starrt ins Leere und schiebt sich mit verkrampftem Kiefer schweigend die Nagelhaut ihrer Finger zurück. Ich stelle mir ihren scheuen Blick hinter der großen Sonnenbrille aus Schildpatt vor, der fragt, was sie hier bloß soll. Es gibt erstaunlich viele Urlauber, die bei ihrer Ankunft im Club Urlaub aussehen, als wären sie gerade auf dem Jupiter gelandet.